Wir hören das Wort für die Predigt aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als sein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um den Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß. Und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtest und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wer von uns ist sündlos? Mal Hand hoch. Ich sehe keinen. Und wer ist seine Sünde los? Doch einige. Das Erste betrifft wohl niemanden von uns, sündlos sein. Das Zweite, hoffentlich uns alle. Aber zunächst, es ist menschlich, in Sünde zu fallen. Das wissen wir, oder? Das Erschreckende, auch der Heiligste kann in schlimmste Sünde fallen. David war von Gott erwählt, mit Gottes Geist erfüllt, eine der Lichtgestalten der Bibel, Vorfahre und Vorbild Typus für den Messias, den Christus, den Sohn Davids. Über 1000 Mal ist David in der Bibel erwähnt, im Neuen Testament immerhin 55 Mal. Und dann lesen wir im Kapitel vor unserem Predigtext, 2. Samuel 11, David verfällt der Trägheit, den Tag über liegt er faul herum, am Abend steht er endlich auf, räkelt sich und begibt sich auf den Balkon. Und da sieht er doch Nachbars Frau in ihrer vollen Schönheit. Sie badet und unterzieht sich damit auch der rituellen Reinigung, die vorgeschrieben war. Und naiverweise hat sie die Gardinen nicht zugezogen. David kriegt Stielaugen und will haben, was er sieht. Wir kennen das. Wir sehen etwas und wollen es haben. David kriegt, was er will. Als König kann er sich das leisten. Sie haben eine wunderschöne Nacht zusammen. David ist ein guter Liebhaber, erfüllt, zufrieden und glücklich. Und sie wird schwanger. Er löst dieses Problem nicht durch eine heimliche Abtreibung, sondern treibt den Mann der Bathseba durch einen raffinierten militärischen Befehl so in die Arme des Feindes, dass er den Heldentod für das Vaterland stirbt. Nun ist die schöne Bathseba Witwe und er kann seine Liebe auf den ersten Blick heiraten. Alles ist juristisch abgesichert und sauber. Alles geklärt. David ist glücklich und zufrieden in seiner neuen Liebe. Das Erschütternde dabei, offensichtlich merkt er überhaupt nicht, was er da tut. Ihm schlägt kein Gewissen. Er ist einfach nur glücklich. Es fühlt sich so gut an. Liebe kann nicht Sünde sein. Er fühlt sich auch weiter mit Gott verbunden. Alles gut. Er ist im Frieden mit allem. Es ist menschlich, in Sünde zu fallen. Auch für den Heiligsten. Und, das gehört dazu, wir sind erschreckend blind für unsere eigene Schuld. Für das Versagen der anderen, ja, da haben wir Röntgen- und Adleraugen. Da wissen wir alles und unterstellen noch mehr. Aber in Bezug auf uns selbst, das sind wir wie mit Blindheit geschlagen. Wie kommt das? Die Erkenntnistheorie sagt, es liegt am Selbsterkennbarkeitsproblem. Das heißt, kein System kann sich selbst vollständig erkennen, auch kein Mensch. Wenn ich es einfacher sagen soll, wir erkennen nur, was uns unterlegen ist. Wir müssen drüberstehen sozusagen. Und wir brauchen einen gewissen Abstand. Wenn ich die Bibel unmittelbar vor Augen halte, dann sehe ich nicht, was da drin ist. Ich kann es nicht lesen. Ich brauche etwas Distanz, um lesen zu können, was da drin steht. Und das gilt auch für unser inneres Erkennen. Wir können nicht neben uns stehen. Wir können uns nicht von außen oder von oben betrachten. Wir haben keinen Abstand von uns selber. Wir können uns nicht objektiv betrachten. Und das hindert, zumindest mindert, die Selbsterkennung. Abgesehen davon, dass wir unser Versagen vielleicht auch nicht erkennen wollen. Es ist menschlich, in Sünde zu fallen. Aber das ist hoffentlich nicht alles. Wir sehen in der Bibel, es ist Gnade, Sünde zu erkennen bei sich selbst. Und es braucht dazu Offenbarung. Der Prophet Nathan erzählt im Auftrag Gottes dem David eine Geschichte. Und die ist wie ein Gleichnis. Und so verfremdet er, was David getan hat. Und dadurch kann David, auch David, mit Abstand hören und verstehen, was da gelaufen ist. Und sofort ist ihm klar und erkennt er, das war ein niederträchtiges Verbrechen. Und jetzt kann und muss Nathan diesen entscheidenden Satz sagen. Du bist der Mann. Manchmal braucht es einen Propheten oder jedenfalls jemanden anderen zur Selbsterkenntnis. Es braucht Offenbarung. Gott muss den Schleier wegnehmen, damit wir Sünde als Sünde erkennen. Es ist Gnade, Sünde zu erkennen bei sich selbst. Und es ist ein Wirken Gottes, wenn das geschieht. Nein, es geht nicht darum, im eigenen Schlamm zu wühlen und sich ständig selber zu untersuchen und zu grübeln, ob man irgendwann, irgendwo, irgendwie gesündigt haben könnte. Es gibt also eine depressive Frömmigkeit, die zur Selbstverdammnis führt, statt zu Gottes Heil. Das ist nicht gemeint. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht auf uns selbst konzentrieren, sondern auf Gott. Er ist die Mitte, nicht wir. Und von ihm kommt Erleuchtung, nicht aus uns selbst. Und deshalb hat es David dann als ein Gebetsanliegen aufgenommen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Psalm 139, das ist ein gutes Gebet. Und noch etwas, Überführung von Sünde sollten wir nicht mit Kritikgeist verwechseln. Wie gesagt, für das Versagen der anderen haben wir ja Röntgen- oder Adleraugen. Da wissen wir alles und unterstellen noch viel mehr. Da wissen wir immer, was sie falsch machen und wie sie es richtig machen sollten. Und dann kritisieren wir und nörgeln herum und klagen an. Und was bewirken wir damit? Bestenfalls, dass der Rest des Guten auch noch zerstört wird. Und letztlich arbeiten wir dabei mit dem großen Chefankläger zusammen, und der ist laut der Bibel Satan, der Teufel. Es gibt kaum etwas Destruktiveres, und wir zerstören damit übrigens auch uns selbst. Wenn wir so auf das Negative ausgerichtet sind, werden wir selber negativ. Und wir kommen genau in das hinein, was wir bei anderen kritisieren. Wer andere richtet, ist oder wird selber verkehrt und verfällt Gottes Gericht, sagt die Bibel. Es ist Gnade, Sünde bei sich selbst zu erkennen. Und Gnade ist immer etwas Positives, immer. Gnade kommt von Gott und Gnade will heilen. Sie zielt auf Vergebung und auf Erneuerung. Und wenn Gottes Geist von Sünde überführt, hat er immer Gutes im Sinn, nämlich das Böse soll überwunden werden. Gott möchte wiederherstellen, was kaputt ist. Er will heilen, was krank ist. Ja, vielleicht brechen wir angesichts der eigenen Sündenerkenntnis zusammen. Das kann passieren. Und das braucht es manchmal für einen Neustart. Durchaus. So wie man den Computer manchmal ganz herunterfahren muss, um dann mit dem Update neu zu starten. Das Ziel ist das Neue, das Gute, das Bessere. Auch wenn Gott uns von Sünde überführt, und das kann wie gesagt, sehr, sehr unangenehm sein. Es ist menschlich, in Sünde zu fallen, und es ist Gnade, Sünde bei sich selbst zu erkennen. Nun Schritt 3. Es ist notwendig, Sünde zu bekennen. Das ist ja das Erstaunliche an David. Und genau deshalb war er ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie die Bibel sagt. Nein, der war nicht fehlerlos, der war nicht sündlos. Aber er konnte sofort seine Sünde bekennen und damit loswerden. Das war das Große an ihm. Als König hätte er auch den Nathan abführen und hinrichten lassen können als Regierungsgegner. In der Regel lief das damals so. Und nicht nur damals. Aber David bekennt sofort: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Wir werden unsere Sünden nicht los, wenn wir sie rechtfertigen oder wenn wir sie entschuldigen. Entschuldigen, also Schuld wegnehmen, kann nur Gott. Und dazu müssen wir sie ihm geben, das heißt bekennen. Das ist eigentlich ganz einfach und kann ganz schnell gehen. Leider machen wir es oft kompliziert und verbringen viel Zeit und Kraft damit, uns selber zu verteidigen und zu rechtfertigen. Damit lösen wir gar nichts. Und damit werden wir unsere Schuld nicht los. David macht es anders. Er kann sofort seine Schuld zugeben. Und genau das macht seine Größe aus. Es ist nötig, Sünde zu bekennen. Und es ist einfach, Vergebung zu empfangen. Überrascht Sie das nicht auch, dass Nathan ganz schnell, ja sofort sagt: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Geht denn das so schnell und unkompliziert? Bei Gott ja. Sogar bei Ehebruch und Mord? Bei Gott, ja. Es ist Gnade, ein Geschenk, Vergebung zu empfangen. Dazu müssen wir nichts leisten. Gott ist groß, dass er alles sofort vergeben kann. Alles sofort. So groß ist Gott. Nathan macht mit dem David ja auch keine großartige Psychoanalyse und Aufarbeitung. In der Bibel wird Schuld nicht aufgearbeitet, sondern bekannt und vergeben. Punkt. Damit ist sie erledigt. Aufgearbeitet hat sie längst Jesus am Kreuz. Und das genügt. Jesus starb für uns und hat uns vergeben. Auch David musste nicht sterben, ihm wurde vergeben, ihm ist vergeben. Heißt das nun, dass keinerlei Spuren und Folgen mehr zurückbleiben? Nein, das muss es nicht heißen. Das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Damit haben wir vielleicht etwas Mühe, aber wir sind damit bei einem weiteren Punkt. Es ist möglich, dass bestimmte Folgen zu tragen sind. Trotz Vergebung. Es gibt so etwas wie ein Gesetz von Saat und Ernte. David hat Mord gesät. Und Nathan muss ihm ankündigen, das Schwert wird aus Davids Familie nicht mehr weichen. David hat Ehebruch gesät und Nathan muss ankündigen, andere werden mit Davids Frauen Ehebruch treiben. Und David hat sich, vielleicht hätte er das nicht tun sollen, aber er hat sich selbst ein Urteil gesprochen, als er sagte, der Mann soll das Schaf vierfach erstatten. Jüdische Ausleger weisen darauf hin, dass David tatsächlich mit vier Kindern bezahlt hat. Mit dem ersten Kind der Batseba, dann mit Amnon, mit Tamar und mit Absalom. Und wenn uns auffällig viel negative Dinge widerfahren, könnte es möglicherweise aufschlussreich sein, einmal zu prüfen, haben wir vielleicht selber solche Dinge einmal ausgesät? Es gibt so etwas wie das Gesetz von Saat und Ernte. Und das gilt sehr umfassend, nicht nur in der Landwirtschaft, bitte. Und das wird durch Vergebung und Gnade nicht in jedem Fall aufgehoben, dieses Gesetz. Nicht in jedem Fall. Das ist jetzt nicht so leicht zu verstehen und zu erklären, auch für mich nicht, aber wir haben diese Dinge von der Bibel her zur Kenntnis zu nehmen. Das hat nichts, aber auch nichts damit zu tun, dass Gott auf den David immer noch so heimlich sauer wäre und das Versagen ihm nachträgt. Nein. Das ist vergeben, das ist weg. Vielleicht hat es etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Bei Gott gehören Gnade und Gerechtigkeit zusammen. Vielleicht diente es auch der weiteren Erziehung von David, die noch nötig war. Und er musste so lernen, in der Abhängigkeit und Gnade Gottes zu bleiben. Vielleicht musste er lernen, ich habe die Dinge nicht selber in der Hand und sollte sie auch nicht in die Hand nehmen, in bestimmter Weise. Das ist Gottes Sache. Und in gewisser Weise wird Gottes Gnade auch darin und dadurch noch umso größer. Denn der, der versagt hat, und der an den Folgen ein Leben lang trägt, er wird trotzdem von Gott gebraucht. Er ist trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist und bleibt der Vorfahre, das Vorbild, der Typus für den Messias, den Christus. Seine Psalmen wurden nicht gelöscht, die lesen wir immer noch in der Bibel. Heute einer versagt, dann werden seine Bücher gar nicht mehr veröffentlicht, er hat dort Mist gebaut, das ist alles schlecht. Nein. Wir profitieren weiter von David Psalmen und von vielem. Er ist weiter Vorbild, weiter ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das Größte, das nächste Kind, das zweite Kind der Batseba, mit der er die Ehe gebrochen hat, das war Salomo. Und der wurde zum Nachfolger von David und wurde Vorfahre von Jesus Christus. Gottes Gnade siegt und ist viel, viel größer als alles Versagen. Viel größer. Es ist für keinen Menschen möglich, sündlos zu bleiben. Aber es ist für jeden Menschen möglich, sündelos zu werden. Und dazu sind fünf Punkte wichtig. Erstens, es ist menschlich, in Sünde zu fallen, auch für den Heiligsten. Zweitens, es ist Gnade, Sünde bei sich selbst zu erkennen. Drittens, es ist notwendig, Sünde zu bekennen. Viertens, es ist einfach, Vergebung zu empfangen. Fünftens, es ist möglich, dass bestimmte Folgen trotzdem zu tragen sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, an dir allein sehen wir, was Vollkommenheit und Heiligkeit ist. Und im Spiegel deines Wortes erkennen wir uns selbst. Wenn wir dich ansehen, erkennen wir, wo wir uns festhalten, wo wir an Dinge und Haltungen gebunden sind, wo wir uns selber bestätigen und verteidigen wollen und deine Gnade hindern. Herr, wir haben wohl zu wenig Vertrauen zu dir. Herr Jesus Christus, bitte mach uns frei von allem, was uns aufhält, was unser Leben innerlich beschwert, was negativ und kritisch und so lieblos zueinander macht. Du hast uns kein Gefängnis bereitet, du hast uns zur Freiheit berufen und zur Freude. Wir haben uns selbst ein Gefängnis gemacht und uns darin noch bemitleidet. Bitte vergib unsere Torheit. Beschenke uns neu mit der Freude, gelöst zu sein von aller Schuld und allem, was uns bindet. Danke für das Geschenk deiner Vergebung. Bitte gib uns die Gnade deines Geistes, der erneuert und die Gewissheit deiner Nähe schenkt, der uns die Augen öffnet für uns selbst, vor allem aber für dich und deine Liebe. Kraft deiner Güte und Vollkommenheit und Erlösung, lass uns als Einzelne und als Gemeinde ein Licht sein, das anderen den Weg zu dir weist und auch in unseren Ort Freude und Ermutigung bringt. Schenke du Menschen wie Nathan, die in deiner Autorität sagen können und sagen, was Schuld ist und kaputt macht, und die in deiner Autorität Vergebung zusprechen können, Wegweisung geben und das aufrichten, was vor dir Bestand hat. Amen.